Herren, schönen guten Abend allerseits. Weiter geht's. Diesmal sehen Sie mich ein Hauch entspannter als letztes Mal. Der Referent ist da. Das ist ein gutes Gefühl für mich zumindest. Ich hoffe für ihn auch. Wir begrüßen herzlich Julian Feil. Er wird uns heute etwas über Maler erzählen und Sonderlinge, wenn die denn malen, was da passiert. Ein paar Sätze zu unserem Referenten, aber bevor ich die sage, noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Woche. Sie haben es ja leider mitbekommen müssen, Herr Kirchner tauchte leider nicht auf, war ein Riesenmissverständnis, wie auch immer. Im Moment sieht es nicht so aus, als könnten wir den Vortrag nachholen, da nämlich nur ein einziger Abend dafür in Frage käme, der 8.11. und dort hat Herr Kirchner Verpflichtung. Wir sind so verblieben, sollte irgendein Referent aus Krankheitsgründen im Laufe des Semesters ausfallen und das rechtzeitig klar werden und Herr Kirchner dann können, dann wird er seinen Vortrag über Thomas Bernhard nachholen. Mal schauen, ob es soweit kommt. Im Sinne der anderen Referenten hoffe ich natürlich nicht. Gut, aber das zur letzten Woche als letzter Nachtrag noch. Julian Feil haben wir heute Abend zu Gast. Was sollten Sie über ihn wissen? Manche von Ihnen, die die Reihen schon länger besuchen hier, haben ihn ja schon öfter mal hier vernehmen können, vortragen hören. Julian Feil hat studiert und ist Magister gar, hat studiert Philosophie, Germanistik, Kunstgeschichte, richtig? Universität Stuttgart, auch richtig. Tübingen auch, Potsdamer. Erst Tübingen, so einer. Nun denn, in Stuttgart dann sahen wir uns und kennen uns seither. Er hat nicht nach solch einem Studium, wie das alle taten, auch meine Wenigkeit Taxi gefahren. Das hast du nicht gemacht, oder? Schalte dich lieber mal ein, sonst hört man nicht. Also Briefträger, nicht Taxifahrer während des Studiums. Also, Herr Feil ging nach dem Studium zu Verlagen, hat dort im Marketing gearbeitet, ist dann zu Agenturen gewechselt, hat Werbung, Marketing gemacht, hat entsprechende Zusatzqualifikationen erworben, war bei verschiedenen Agenturen leitend tätig. Hat offenbar nie Ruhe geben wollen und immer noch was dazugelernt, beispielhaft, hat eine Coach-Ausbildung gemacht, hat eine Fundraiser-Ausbildung gemacht, also ein Mensch, der sehr viele Interessen hat, viel Neugier mit sich bringt. Heute hat er ein eigenes Beratungsunternehmen in Stuttgart und ja, dann hat er offenbar irgendeine Neigung zur Kunst.
Sich bewahrt.
Bewahrt, ein kleiner Ausgleich wohl zum harten Los des Werbers, Marketingmenschen und so weiter.
Das kann auch Spaß machen.
Freuen wir uns auf seinen Vortrag. Viel Vergnügen.
Vielen Dank. Okay. Was bedeutet Exzentrizität? Wenn Sie in den vorhergegangenen Vorträgen waren, dann haben Sie sicherlich die Begriffserklärung sich schon mal anschauen und anhören dürfen. Danke, Volker, für die Folien. Ich habe mir aber gedacht, das eine oder andere bringe ich hier jetzt einfach auch noch mal an, allerdings sehr viel kürzer, als du das getan hast. Exzentrizität, exzentrisch, ist direkt herzuleiten von Exzentrum, was lateinisch ist und wörtlich übersetzt aus dem Mittelpunkt hinaus oder heraus bedeutet. Und das Zentrum, sage ich gleich im übertragenen Sinne, ist für mich Ort der größtmöglich denkbaren Gemeinsamkeit der Individuen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich quasi das Zentrum als Punkt in der Mitte habe und dann so ein Radarschirm, der sich nach außen ausdehnt, dann habe ich in diesem gedachten Zentrum praktisch die größte Überschneidung aller. Und je weiter ich mich aus diesem Zentrum hinaus bewege, desto stärker bewegen sich auch die Teilchen oder die Individuen auseinander. Und wenn ich sage, innen, im Zentrum dieses gedachten Mittelpunkts, sei sowas wie der Mainstream gesellschaftlicher Verhaltens- und Anschauungsstandards, dann müsste ich in der Konsequenz sagen, je weiter einer aus dem Zentrum bereits heraus ist oder sich hinausbewegt, desto weniger würde er Gleichartigen oder Gleichgesinnten begegnen und desto weniger würde er auch auf Verständnis rechnen können, weil er trifft einfach wenig Leute, die auf der gleichen Wellenlänge fungieren. Diese Art Herleitung brauche ich, um zu definieren, was für mich ein Exzentriker ist. Das ist einer, der sich aus der Übereinstimmung hinaus bewegt oder dies bereits getan hat. Ist das eigentlich, halt das irgendwie blöd oder was? Ja. Muss ich dir das?
Ja, das ist auch das. Ich darf dir mal, wenn du den Knopf dazu machst, dann ist es
ist unbequem. Ja, ich bin mit der Nabelschnur um den Hals geboren worden.
Ah, so. Dann werden wir dir doch eine Wiedergeburt verschaffen.
Vielleicht. Danke. Besser, oder? Besser, danke. Okay, bezogen auf die bildende Kunst interessiert uns heute Abend nicht vorrangig, inwieweit Künstler sich als sonderbare und eigenwillige Persönlichkeiten zeigen. Ja, Künstler sind ja oft verschrobene Leute und dazu gibt es auch eine Fülle unterhaltsamer, auch befremdlicher Geschichten in der Literaturangabe, die ich Ihnen auch gemacht habe über die Exzentrizitäten von bildenden Künstlern gibt es jede Menge Anekdoten. Und ich habe zu einer frühen Zeit, als ich, um ehrlich zu sein, den Vortrag natürlich mitnichten vorbereitet hatte, mal so ins Blaue geschossen und habe gesagt, ja, also darüber wird auf jeden Fall zu reden sein und das tue ich auch kurz. Aber letztendlich, wenn man sich vertieft mit dem Thema beschäftigt, ist es doch ein bisschen zu simpel. Landläufig, sagt man, ein Künstler ist ein Spinner. Ja, viele Künstler sind wirklich Exzentriker im landläufigen Sinn. Und ich weiß nicht, wer kennt dieses, was hier abgebildet ist? Wer kennt das von Ihnen? Kann es jemand sagen? Jemand eine Idee? Das ist die Sixtinische Kapelle. Wer hat sie gemalt? Weiß das jemand? Wer hat diese Bilder gemalt?
Michelangelo.
Der hat, das habe ich mir aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch sage, über 4 Jahre von 1508 bis 1512 diese 520 Meter Quadrat große Fläche, also 4 Jahre, 520 Meter Quadrat im Prinzip allein gemalt. Warum? Weil er so exzentrisch war, dass er mit keinem Gesellen zufrieden war. Er hatte alle wieder rausgeschmissen, nachdem er sie Probe hat malen lassen. Er hat dann 4 Jahre auf dem Rücken liegend, man muss sich das so vorstellen, die Farbe auf die Haut und auf die Augen und auf die Haare tropfend, diese Bilder gemalt. Und wer sich ein bisschen mit Michelangelo beschäftigt hat, der weiß, dass er sich eher als Bildhauer gesehen hat. Es ist also für ihn Second Line sozusagen, also zweite Dimension seines Schaffens. Das Ding ist, damit man von den 520 Meter Quadrat ein bisschen abstrahieren kann, 40,9 Meter lang. Das müsste doppelt so lang wie dieser Raum hier sein, mehr noch. 13,4 Meter breit und 20,7 Meter hoch. Da lag er dann also da oben in 20 Meter Höhe und hat das gemacht. Von Michelangelo gibt es solche Spinnergeschichten, dass er so viel gearbeitet hätte, dass als er dann schließlich doch mal dran gedacht hätte, seine Strümpfe auszuziehen, diese Strümpfe im Prinzip ihnen von den Füßen gefallen sind und ähnliche Geschichten mehr, dass er ein Wüterich war, dass er geizig war, obwohl die Quellen berichten, dass er im Prinzip seine ganze Familie unterhalten hat. Er ist im landläufigen Sinne ein Exzentriker. Wer hat das gemacht? Können Sie sich, haben Sie eine Idee? So ungefähr um die gleiche Zeit. Das ist eine, bitte? Genau, das ist eine anatomische Zeichnung von Leonardo da Vinci. Wer es von Ihnen weiß, unter welchen Umständen diese Zeichnungen entstanden sind, der weiß, dass Leonardo hart am Gefängnis vorbeigeschrammt ist bei der Anfertigung dieser Zeichnung, weil er musste vorher pathologische Studien treiben, das war in Florenz. Man kann diese Räume, in denen er damals diese Leichensektion vorgenommen hat, auch heute noch besuchen. Da stehen im Prinzip noch die Original-Steintische und so weiter. Das ist jetzt kein sehr populärer Sightseeing-Punkt, nur wer sich dafür interessiert. Das war damals nach landläufigen Begriffen Ketzerei, eine andere Art von Exzentrizität. Auch dieses Interesse überhaupt an der anatomischen Wirklichkeit wurde schon als ein bisschen Gaga angesehen. Allerdings war er sich da mit gewissen anderen Zeitgenossen im Interesse einig. Denn selbiger Herr, Albrecht Dürer mit Namen, hat ungefähr um die gleiche Zeit, wir reden jetzt so 1500, wann ist diese Zeichnung entstanden? Habe ich auch irgendwo aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht. Dürer hat von 1471 bis 1528 gelebt, das ist etwa 1510 entstanden. Das ist ein Rasenstück, in dieser Zeit auch ein völlig ungewöhnliches Motiv, weil da haben sie natürlich in der Regel eher wertige Dinge abgemalt. Schon eine Landschaft, alleine Landschaft zu malen, war eigentlich nichts, worauf jemand wirklich Wert gelegt hätte. Nur diese Zeitgenossen haben sich so für die Erscheinungen der Natur und damit auch für die Anatomie interessiert, weil man damals im Zuge der Renaissance da auch einen höheren geistigen Wert in dieser Erkenntnis der Wirklichkeit gesehen hat. Zum Zeitgeist war man trotzdem im Großen und Ganzen diametral entgegengesetzt. Dieses Selbstporträt von Dürer ist letztendlich auch eine exzentrische Malhandlung, weil wir werden später auch noch ein ähnliches Bild sehen. Hier, Dürer, an was erinnert Sie das Porträt? Was würden Sie sagen, an was erinnert Sie das Gepräge, die Gestik? Hat jemand eine Idee? Bitte? Genau. Und das ist absolut auch gewollt. Und es ist, sagen wir, in dieser ganz statischen Dreieckskonstruktion, in diesem gleichschenkligen Dreieck, was Sie so die Grundform sehen, ist es auch eine kompositorische Symbolik, die Sie in der Regel bei Herrscherbildern haben. Das ist also eine doppelte Überhebung, wenn Sie sich wollen, für einen dahergelaufenen Künstler. Gut, Dürer war jetzt nicht der Geringste und kam durchaus zu Ehren auch in seiner Zeit, aber hier überhöht er sich. Und letztendlich haben die Zeitgenossen gesagt, ich glaube, der spinnt. Also das würde ich sagen, ist so, was man als exzentrisch bezeichnen kann. Und kurze theoretische Exkursion. Kreative müssen verrückt sein, sagt der Volksmund. Schöpferische Tätigkeit, erfinderische Potenz braucht Einsamkeit, braucht Zurückgezogenheit, braucht sich aus der Masse rausbewegen, ungestört sein will man, ungestört auch von allem, was schon gedacht, was schon gefühlt, was schon gesehen war. Künstler wollen Neues ausprobieren. Und wer innovativ sein will, der geht neue Wege und ist, sag mal, von diesem Bild, wenn Sie an den Anfang nochmal zurückdenken, natürlich dann auch schon aus dem Zentrum hinaus unterwegs. Was Neues zu machen, bedingt natürlich auch, eigene Wege zu gehen. Die landläufige Sichtweise auf den exzentrischen Künstler, so eher den schrulligen, den sonderlichen Künstler, verstellt allerdings manchmal den Blick auf das genau gemeinte Innovative anders, der Begriffe und der Ziele des künstlerischen Wollens. Ich habe Ihnen so in diesen wenigen Bildern, denke ich, auch eine Dimension zeigen können, die oberflächlich gar nicht sichtbar wird, die aber letztendlich auch mit so einem innovativen Wollen in Verbindung steht. Gerne wird als Marotte und Verrücktheit abgetan, was bei Lichte besehen Zeugnis ist einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit Tradition und spielerisch intelligenter Weiterentwicklung. Zumindest ein Spiel ist dieses Dürer-Selbstporträt. Die Frage ist eben, welche Gedanken dahinter stecken. Wir kümmern uns jetzt im Folgenden um eine ganz bestimmte Idee und verfolgen sie in der Kunstgeschichte. Wir beschäftigen uns mit diesem Schein- und Sein-Thema, was an der Exzentrizität festmachbar ist. Es gibt auf der einen Seite diese öffentliche, anekdotenhafte Wahrnehmung von persönlicher Exzentrizität von Künstlern, wo man sagt, ja, mein Gott, der hat halt ein Rad ab. Wenn Sie an diese Geschichte mit Michelangelo denken, der ist halt pedantisch oder irgendwie so. Und der oftmals versteckten Sinnhaftigkeit, die hinter sonderlichem Verhalten und vordergründig unverständlicher Kunst steckt. Und deshalb machen wir einen kleinen Ausflug anhand einer beliebten Forderung an die bildende Kunst. Ich denke, keiner von Ihnen denkt in diesen Kategorien, aber sagen wir beim Verwandtenbesuch über Weihnachten oder so, wenn man mal mit allen zusammensitzt, dann kommt es ja gerne mal wieder auf den Tisch. Kunst soll doch bitte abbildlich sein. Kunst soll doch bitte, verdammt nochmal, einfach etwas so wiedergeben, wie es aussieht, wenn es sich um die Wiedergabe von Dingen handelt, die wir alle sehen können, mit denen wir tägliche Erfahrungen haben. Dieser Frage nachgehend entdecken wir, dass nicht Exzentrizität, sondern gedanklicher Wagemut, aber auch ganz rationale künstlerische Interessen zu Bildern und Kunst führen, die etwas anderes und mehr zeigen als ein möglichst perfektes Spiegelbild. Durch diesen Weg aus der Abbildlichkeit raus hin zu anderen gemeinten Inhalten entwickelt sich eine gesellschaftliche Relevanz, entwickeln sich Fragen und Ideen, die in eine ganz andere, wenn Sie so wollen, auch philosophische Richtung tendieren, die sich dann am Ende unseres kleinen Ausflugs, wird sich das zeigen, darum drehen, was wir denken können, wie wir leben wollen und was wir sein können. Und damit wird dann, was vordergründig exzentrisch wirkt, ich nenne zum Beispiel Joseph Beuys, der ja auch so ein bisschen so ein Standard ist von der verrückte Künstler, den keiner versteht, dann, und da braucht es nicht viel, sieht dieser Beuys ganz anders rein und erscheint in einem ganz anderen begrifflichen Licht, was für uns auch ein paar Erkenntnisse bereithält zum Thema Denken und Gesellschaft. Kunst war nämlich nie nur an Wiedergabe interessiert. Wer kennt dieses Bild? Bitte? Wo kann das herkommen? Genau, das kommt aus Lascaux. Lascaux liegt in der Dordogne im Südwesten Frankreichs und das ist eine riesige Höhle voller ganz unterschiedlicher Malereien, 1940 entdeckt. Der letzte Stand der Wissenschaft sagt, dass diese Höhlen etwa 17.000 bis 15.000 vor Christus belegt waren von unseren Vorfahren. Letzte Untersuchungen vermuten aber, dass es sogar noch älter ist. Was glauben Sie, warum jemand so ein Bild gemalt hat? Was gibt es für Ideen? Warum sitzt jemand da und malt in der Höhle so ein Bild? Gibt es Ideen? Bitte. Archivierung, okay. Speichern. Was gibt es noch für Ideen? Warum könnte sowas gemalt worden sein? Vielleicht war es den Leuten auch einfach langweilig. Vielleicht war es so eine Art zauberische Anverwandlung. Vielleicht hat jemand gedacht, wenn es mir gelingt, dieses Tier malerisch zu bannen, dann habe ich vielleicht auch eine Art von Gewalt oder Macht über dieses 4. Was auch immer. Und es kann natürlich auch einfach so gewesen sein, dass er sagte, jetzt will ich doch mal wissen, ob ich das, so wie es aussieht, auf die Höhlenwand kriege. Hier können wir natürlich nur spekulieren. Anders sieht der Fall bei diesem Bild aus. Wenn Sie sich an den Dürer von vorher erinnern, diese Bilder sind etwa, stimmt das auch? Ja, also Dürer, wann hat der das gemalt? So etwa 15 Jahre früher ist das Dürerbild entstanden. Das hier ist 1536. Hans Holbein der Jüngere hat Heinrich den VIII., König von England, gemalt. Das ist der berühmte mit den, wie viele Frauen? 6? Etliche geköpft davon, andere einfach überlebt. Dieser Mann war ein ausgesprochener Machtpolitiker und dieses Bild transportiert das auch. Ja, das ist das Bild eines mächtigen Herrschers, im Übrigen auch der Herrscher, der die Kirche aus England rausgeschmissen hat. Warum? Weil die Kirche das nicht gut fand mit seinem Frauenverschleiß, gesagt hat, Junge, eine, okay, ja. Aber dann einfach weg und dann die nächste, das sehen wir nicht so. Und er hat sich dann letztendlich den lästigen Popen entledigt. Also ein Mann voller Saft und Kraft, auch diese Dreieckkonstruktion. Und letztendlich, wie soll ich sagen, wie ein Zeitungsartikel heute, wo jemand gefeiert wird oder, weiß ich, ein Blog, wo jemand hochgejuxt wird. Das heißt, mit diesem Bild verbindet sich eben nicht nur, hey, guck mal, das ist doch der Heinrich, der sieht ja genauso aus, wie er da kürzlich rumgelaufen ist. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, was repräsentativ zu zeigen, dass der einfach wichtig, groß und mächtig ist. Und natürlich ist das Bild auch eine Kostbarkeit an sich. Nicht nur das, was hier gezeigt wird, ist kostbar, sondern auch die Malweise. Dieses Bild ist viel, viel später gemalt, 1809, 1810. Also wir machen einen Zeitsprung von etwa 300 Jahren. Wer kennt den Maler? Viele Meldungen. Ich kann nur einen dran nehmen. Caspar David Friedrich. Weiß jemand, wie das Bild heißt? Das sind jetzt viel mehr. Das heißt der Mönch am Meer. Sieht jemand den Mönch? Wer sieht den Mönch? Hand hoch, bitte. Der Mönch ist ganz klein, deshalb ist er schwer zu sehen. Und bei Caspar David Friedrich geht es auch nicht darum, das Meer zu malen oder gar den Mönch, den erkennen wir gar nicht, sondern es geht darum, letztendlich den Menschen in der Ausgesetztheit und auch in der Umfassung der Natur und der Welt zu zeigen. Es ist, wenn Sie so wollen, ein kontemplatives Bild, was viel mehr Stimmung und Intention transportieren will als Abbild. Ja? Also auch hier ist das Abbild letztendlich nur Mittel zum Zweck einer anderen Botschaft. Das hier habe ich Ihnen zuliebe reingenommen. Wer erkennt, was hier dargestellt ist? Bitte? Danke. Wir haben ja echt einen Kenner unter uns, hätte sonst wahrscheinlich niemand gewusst. Ich war auch überrascht, William Turner war in Konstanz und hat dieses Bild, was schätzen Sie, wann ist das gemalt worden? Gibt es auch eine Schätzung, rufen Sie mal rein. Wann ist das gemalt worden? Kennen sich ja alle aus in Kunstgeschichte. 1800 ist es gemalt und es ist deshalb erstaunlich, weil es zu diesem frühen Zeitpunkt schon eine ganz, ganz hohe Abstraktion aufweist. Ja, Sie sehen, Dinge sind nur so hingewischt. Und Turner hat diese Art zu malen immer weiter getrieben. Und dieses Gemälde, was wir hier sehen, ist um 1830 entstanden. Das ist ein Aquarell. Und was glauben Sie, was ist da abgebildet? Jetzt nicht Sie mit dem roten Bart, bitte, weil Sie kennen das wahrscheinlich. Missglücktes Tim Melzer nachkochen oder es ist ein brennendes Schiff. Ein brennendes Schiff auf dem Wasser, wie jeder sieht. erschlagende Flammen raus, sieht auch jeder, das raucht noch. Also Scherz beiseite, das ist schon ein Grad von Abstraktion, dass man denkt, das wäre das Bild eines Wahnsinnigen. Und man vermutet es natürlich auch nicht in dieser Zeit. Auf die Kunst der Wahnsinnigen kommen wir später nochmal. Im Prinzip ist es jetzt eine große Inspiration für alles, was danach kommt. Und diese Inspiration ist deswegen so wichtig, weil um diese Zeit, nämlich genau um 1826, also 4 Jahre vor diesem brennenden Schiff, die Fotografie erfunden worden ist. Das ist die erste uns bekannte Fotografie, ist eine Heliogravur, die über 8 Stunden per Sonnenbelichtung aus dem Fenster des Fotografen entstanden ist. Ich kann unglücklicherweise nicht wirklich mit Sicherheit sagen, wie er sich spricht. Niepce. Ich schreibe es Ihnen gerne auf, aber nicht jetzt. Und wir haben hier das Thema Abbildung eigentlich über die Fotografie erledigt. Und die Fotografie wurde sehr rasch sehr populär. Also wir haben viele Fotografien 1840, 1850, so eine Fülle von ganz unterschiedlichen Fotografien, sodass die Künstler natürlich am Thema Abbildlichkeit mehr und mehr das Interesse verloren haben. Dieses Bild hier ist von Claude Monet gemalt. Meine Ex-Frau sagte mir heute Morgen, dass 4 von diesen sogenannten Heuschobern in Chicago gerade zu sehen sind. Wer Lust hat und wer sich an Monet erfreut, kann jetzt auch nach Paris gehen. Da ist bis 24. Januar noch die größte Monet-Ausstellung seit 25 Jahren. Und diese Heuschoberbilder, das sind insgesamt 19 entstanden, die kümmern sich eigentlich nicht mehr um das Sujet. Die interessieren sich nur noch für Licht, für Atmosphäre, für Farbe durch das Licht, für Farbe am Körper. Aber der Gegenstand spielt keine Rolle. Monet macht um diese Zeit, ich sagte ja schon, oder ich sagte nicht, das ist 1890, 91 sind diese 19 Heuschober-Bilder entstanden. Da macht er ganz viel so serielle Bilder. Es gibt diese berühmte Serie der Front der Kathedrale von Rouen. Da müssen Sie sich den Monet so vorstellen, da hat er vor der Kathedrale eine Wohnung gemietet, gegenüber, hat dann 5 oder 10 Leinwände nebeneinander aufgebaut und turnt von einer Leinwand zur nächsten, quasi alle Viertelstunde wechselt er die Leinwand. Es geht nicht mehr um den Gegenstand. Es geht darum, was das Licht macht und wie man das Licht letztendlich in Bildnerei übersetzt, in Farbe und in Form. Und bei manchen Bildern von Monet löst sich die Form weiter und weiter auf. Sollten Sie nach Paris gehen, versäumen Sie nicht, in die sogenannte Orangerie zu gehen. Das sind Räume wie große Nullen hintereinander, riesenlang. Und diese späten Seerosenbilder, das ist 1925, Monet ist 1926 gestorben, diese riesen Seerosenbilder, Sie sehen vielleicht auch, das sind so richtig aneinandergenagelte Leinwände, die hat Monet extra für diese Räumlichkeiten gemalt. Das heißt, die sind, was ist das, konkav, ja, also nach außen gebogen. Und da haben Sie das Gefühl, Sie tauchen letztendlich auch in diese Seerosenbild Welt ein. Sie wissen nicht mehr, was ist Wasser, was ist gespiegelter Himmel, was sind die Blätter, was sind die Blüten. Es ist letztendlich eine Überwältigung von Form und Farbe. Form und Farbe gilt das Interesse, nachdem die Fotografie letztendlich das Thema Abbildlichkeit erledigt hat. Das heißt, die Malerei und überhaupt die bildende Kunst, auch die Bildhauerei, auch andere Formen, gehen zunehmend dazu über, sich ihrer Mittel zu versichern. Ja? Was ist eigentlich Zeichnen? Was ist eigentlich Malen? Mit welchen Elementen arbeite ich? Was sage ich damit aus? Die Aussage wird extrem wichtig. Und letztendlich ist die jüngere Kunstgeschichte ein Auf und Ab der Formen, Wahrnehmungsmöglichkeiten. Was kann ich was kann ich letztendlich über Bilder transportieren. Das hier ist eine nahezu naturwissenschaftliche Auffassung von Malerei, 1884, 86 gemalt, also knapp 40 Jahre vor diesen Seerosenbildern, aber nicht weit weg von diesen Heuschubern, die 1890 entstanden sind. Das ist Seurat, Georges Seurat, der Pointilliste, der jetzt weniger spontan sich vor die Natur stellt und versucht, es ins Bild zu übertragen, nachzuschaffen. Nein, er möchte letztendlich herausfinden, welche Farbzusammensetzungen in Punkten zusammengesetzt, wie Pixel, ergeben welche Mischungen, dass sie das Auge so treffen, dass ich diese Lokalfarbe wiedererlebe. Also wenn Sie vor diesem Bild stehen, das ist riesengroß, dann werden Sie sehen, dass das aus ganz vielen kleinen, reinfarbigen Pünktchen zusammengesetzt ist. Also es ist nicht klassisch gemalt mit gemischten Farben, sondern das sind reinfarbige Pünktchen, die auf kleinstem Raum nebeneinander gesetzt sind. Das heißt, es ist eine Untersuchung über Farbe und Farbwirkung. Ja? Also das Bild jetzt gegenständlich aufzufassen und zu sagen, das ist schon mal ein schöner Strand, was ist denn das, ein Park, ja, in Paris und so weiter. Das geht an der Intention dieses Bildes vorbei. Und es ist natürlich auch dekorativ. Wenn wir von Aussagen sprechen oder den Möglichkeiten, was ich über ein Bild transportieren kann, dann haben wir mit Van Gogh nochmal eine ganz andere Dimension, die sich letztendlich geistigen Inhalten zuwendet. Also hier wird über die Bildsprache auch eine seelische, eine geistig-seelische, eine psychische Verfassung wiedergegeben. Sie sehen hier Van Gogh, 1889, nicht ganz mehr ein Jahr vor seinem Selbstmord, nachdem er sich das Ohr abgeschnitten hat und in der Zeit auch mindestens mal 2 Wochen in der Nervenheilanstalt war, schon als wirklich sehr schräger Typ seinerzeit in Arles aufgefallen ist. Die Leute haben, nachdem er mit dieser Ohrverletzung, wobei er sehr viel Blut verloren hat, wieder aus dem Krankenhaus kam, haben die Bürger eine Petition eingereicht, dass er quasi unter Verschluss kommt, ja, also dass er in die Anstalt kommt, sodass er einige Wochen gebraucht hat, bis er da wieder rauskam und sich hier dann selber porträtiert hat. Man sieht in diesem Pinselstrich und auch in der Gegenüberstellung von Komplementärfarbeffekten, ja, eine ganz andere Aufgeregtheit, ja, wenn Sie das zum Beispiel mit dem Mönch am Meer vergleichen oder auch Turner, die sich eher nach außen wenden, so gibt er einen inneren Zustand der Verwirrung und der Aufregung wieder. Das ist eine Traditionslinie, die man bei Van Gogh beginnend feststellen kann, die natürlich bis in die Moderne geht. Also über Bilder kann ich letztendlich innere Zustände transportieren. Da geht es jetzt bei den Äußerlichkeiten, die ich abbilde, quasi nur um, wenn Sie so wollen, einen Vorwand. Etwas später Kaim Soutine, der von 1893 bis 1943 gelebt hat, ukrainischer Abstammung, ein jüdischer Maler, der in Paris gelebt hat, Sauf- und Kiff-Kumpan von Modigliani und Picasso. Picasso war auch einer der wenigen, der an seinem Grab stand, und der hat letztendlich auch seine innere Getriebenheit und seine Exzesse in diesen Bildern verewigt. Er ist auch berühmt für viele Bilder von geschlachteten Tieren, wo sie auseinandergeschnittene Ochsenhälften und sowas sehen, die einfach wirklich auch auf eine Eruption zielen. Da geht es einfach darum, eine Sensation rüberzubringen. und nicht darum, irgendetwas abzubilden mit dem anatomischen Interesse, was vielleicht Leonardo 500 Jahre früher noch hatte. Eine andere Linie, wir kommen auf dieses Expressive, kommen wir zurück. Eine andere Linie ist wieder eher konstruktiv und schaut nach sowas wie grundsätzlichen Gestaltungsprinzipien, die in dem, was man als Wirklichkeit erlebt, abgelesen werden können. Das ist jetzt eine ganz schöne Bilderfolge, die anschaulich macht, wo Mondrian herkommt. Das ist früher Mondrian. Mondrian hat ja von 1872 bis 1944 gelebt. Das kennen nicht viele Leute. Das ist eine Baumstudie. Und wenn man jetzt mal beobachtet, wie er diesen Baum immer weiter abstrahiert, oder das, was er an Formensprache aus diesem Baum entwickelt, dann können Sie verstehen, wie er über solche Zwischenstufen, da wirkt fast ein bisschen kubistisch, dann tatsächlich am Ende des Tages zu solchen Bildern kommt. Das Bild davor, und das ist gar nicht so weit auseinander, wie Sie denken, das trennt vielleicht 10 Jahre. Mondrian war auch ein Exzentriker, nicht nur von dem, was er bildnerisch gemacht hat, da ist er ja, sorgt er heute bei manchen noch für Erstaunen. Wobei, ich habe gesehen im Internet, also es gibt, wenn man nach Mondrian googelt, gibt es unheimlich viel Kaffeetassen und Kopfkissen und Op-Art-Klamotten und alles. Ja, es ist unglaublich. Es ist eben auch sehr dekorativ. Gemeint ist aber was ganz anderes. Gemeint ist wirklich ein geistiges Prinzip, die Organisation von Verhältnismäßigkeiten, von Idealmaß. Und ganz am Ende seines Lebens, Mondrian ist nach New York, nach Manhattan übersiedelt, hat dieses Bild gemalt, das heißt Victory Boogie Woogie, und gibt einen Begriff von mir aus dem hektischen Leben, Fifth Avenue oder sowas. Die Exzentriker-Anekdote dazu ist, dass Mondrian ein besessener Tänzer war. Also Mondrian war im Prinzip bei der Damenwelt gefürchtet, weil er alles, was nicht sofort um die Ecke verschwand, zum Tanzen nötigte und dann sehr, sehr gemessen und gravitätisch, also tanzte bis zum Abwinken. Ich habe mich länger mal mit Mondrian beschäftigen dürfen und konnte feststellen, dass für ihn der Tanz war auch eben ein Ausdruck, eine rhythmische Übertragung von dieser höheren Gesetzmäßigkeit, die er hier auch einfangen will. Ideale Bewegung, ideale Rhythmisierung, solche Dinge haben für ihn eine große Rolle gespielt. Also wenn Mondrian tanzte, dann war das für ihn letztendlich sowas wie ein religiöser Akt, wenn man so will. Aus diesen Anfängen ist letztendlich auch sowas entstanden, und auch hier geht es um eine geistige Realität. Wer kennt dieses Bild? Wer weiß, von wem es ist? Nein. Bitte? Malevich, genau. Das ist das berühmte schwarze Quadrat auf weißem Grund. Das hätten Sie sicher nicht erraten. Malevich hat 1878 bis 1935 gelebt. Dieses Bild ist, wenn ich es recht weiß, 1913 entstanden. In seiner späten malerischen Phase hat Malevich ganz merkwürdige, wieder eher konventionelle Dinge gemacht. Aber das hier ist sowas wie der ultimative Ausdruck, ja, die ultimative Reduktion. Da geht es also überhaupt nicht mehr darum, irgendwie was Kompositorisches oder irgendwie was schön Rhythmisiertes oder sowas zu machen. Das ist einfach, das ist eine Aussage wie eine Faust aufs Auge. Abstraktion. Danach kommt letztendlich sowas wie Gott. Und die Vorstellung ist auch, hier eine absolute Aussage zu machen, im Sinne von danach gibt es nichts mehr. Es gab dann allerdings doch noch was, wer weiß es. Es gab dann, und es musste ja auch so sein, noch das weiße Quadrat auf weißem Grund. Das war dann noch ein Schritt weiter und bildete etwas ab, was eigentlich gar nicht mehr abzubilden war. Deshalb hat es ja auch nichts gezeigt. Aber da sind wir wirklich schon in dem Seminar, in dem wir uns kennengelernt haben, was damals über die Geschichte des Nichts ging. Wir schließen wieder an dieser expressiven Linie, die irgendwo jetzt hier in der Mitte verläuft zwischen, wenn Sie so wollen, Van Gogh und Soutine und Malevich und Mondrian auf der anderen Seite. Das ist ein Bild des sogenannten abstrakten Expressionismus. Wer kennt den Maler? Bitte? Jackson Pollock. Jackson Pollock hat 1912 bis 1956 gelebt. Und hier geht es auch nicht einfach nur um dekoratives Gekleckse, sondern der Vorgang des Malens, der dann letztendlich diese Bilder hervorbringt, ist an sich ein wichtiger Akt. Ja, also Pollock hat letztendlich auf diesen Bildern sich bewegt und war regelmäßig nach den Malvorgängen fix und alle. Wer seine Lebensgeschichte kennt, weiß, dass er ein schwerer Alkoholiker war. Das heißt, er hat sich auch gebührend angetörnt, um den nötigen Furor für die Fabrikation seiner Bilder zu finden und ist auch folgerichtig im Suff mit dem Auto auf den Baum gefahren. Also ein exzessiver Tod, passend zu einer exzessiven Kunst. Auch hier geht es nicht um Abbildung und hier geht es ja auch um Exzentrizität im mehrfachen Sinne des Wortes. Ist dieser Malvorgang eine Entäußerung auch in seiner Art und Weise? Wieder zurück von mir aus zu der Linie, wo es um das Geistige geht. Das kennt, denke ich, jeder. Wer hat es gemalt? Vielleicht kennen Sie nicht das Bild, aber Sie kennen den Stil. In der Studentenzeit habe ich tausende von Postern von Salvador Dalí verkauft. Da war mal sehr angesagt. Ich glaube, jetzt ist er irgendwie out, oder? Hat jemand ein Dalí-Poster bei sich auf? Haben Sie, ja? Also, ich würde trotzdem behaupten, der Zenit ist vorbei dieser Kunst. Es ist sehr beeindruckend, weil es sehr naturalistisch gemalt, altmeisterlich gemalt natürlich daherkommt. Ja, da stimmt jeder Schatten, da stimmt der Hautton. Bei dem Tiger können Sie praktisch die Spucke auf der Zunge sehen. Die Bilder sind auch riesengroß. Nur wenn Sie es dann näher angucken und diesen merkwürdigen Elefanten da hinten sehen, dann sagen Sie sich, nee, also Elefant hat doch eigentlich kürzere Beine. Und wenn Sie dann feststellen, dass der eine Tiger aus dem Maul eines Fisches springt und so weiter und so fort, dann sehen Sie, dass eigentlich was anderes gemeint ist. Und die Surrealisten, zu denen Dalí gehört, die kümmern sich jetzt quasi um eine andere Ebene nochmal dessen, was ich über Bilder transportieren kann. Da geht es letztendlich um sowas wie eine Entgrenzung. Und zwar nicht zu einem absoluten oder religiösen, metaphysischen hin, wie wir das bei Malevich haben, sondern eher um so eine Art planvolle Verwirrung der Sinne. Es gibt in der bildenden Kunst schon immer auch gewisse Drogenexperimente, auch Picasso und solche Leute haben Anfang des Jahrhunderts sehr viel gekifft und Opium geraucht und so weiter. Das ist heute nicht mehr so sehr bekannt, aber wenn man da ein bisschen sich einliest, dann stößt man darauf. Und die Surrealisten haben ja zum Teil noch verrücktere Dinge gemacht. Da ging es letztendlich auch um eine Art von Anarchie, ja, sich völlig gegen die Gesellschaft zu stellen. Wirklich exzentrisch, wirklich super exzentrisch, mit zahllosen Geschichten über Exzesse aller Art. Und das ist auch ein interessantes Bild, was ich im Internet gefunden habe. Das ist das Dalí-Museum in Figueras. Also wir haben eine Fotografie vor uns von einer realen Raumsituation, in der diese Lippen von Mae West, das ist ja ein Sofa, was Dalí entworfen hat, mittendrin stehen. Und dann ist das ganze Bild eben so arrangiert, also ich habe diese Kaminfeuer da in diesem merkwürdigen Nasenkamin drin, dass ich eine Raumsituation habe mit realen Gegenständen im Raum, aber wenn ich zurücktrete, dann sehe ich das Bild dieser von ihm kultisch verehrten Mae West, so eine frühe Sexbombe des amerikanischen Films. Von der gibt es den berühmten Spruch, ich kann es jetzt nicht mehr auf Englisch sagen, wo sie zu einem, der ihr so quasi hechelnd hinterherstrebt, sagt sie, wenn du willst, dass ich komme, dann pfeif einfach. Also sie war so eine Frau, die es wirklich im Griff hatte, die immer eine machtvolle Ausstrahlung hatte und das hat Dali irgendwie inspiriert. Also hier geht es darum, die Mehrdeutigkeit letztendlich auch von Erscheinungen zu zeigen und zu sagen, hey, die Dinge sind nicht so, wie du vielleicht aufs erste Ansehen glaubst. Und letztendlich gibt es immer noch mal eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit und noch mal eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Sehr exzentrisch. Dali war ein wirklich berühmter Exzentriker auch, der zahllose Verrücktheiten gemacht hat. Zum Teil haben die ihn auch ernsthaft gesundheitlich bedroht. Sich in einem Taucheranzug irgendwie ins Meer runterlassen und dann aber den Helm nicht mehr aufkriegen beim Hochkommen und so. Also schlimme Dinge, die einfach das Experiment verfolgt haben, ohne möglicherweise auf die Folgen zu achten. Womit wir angelangt sind bei jemand, der in der modernen Kunst einen großen Namen hat, nämlich Joseph Beuys. Wir sehen hier diese berühmte Aktion in Manhattan, die mit einem Kojoten in einer Manhattaner Galerie 1974 stattfand. Es ging über mehrere Tage. Beuys hat also da in dieser Decke Zeit verbracht. Der Kojote stromerte da rum und die Leute konnten zuschauen. Laut Beuys ging es darum, mit dem Kojoten quasi in sowas wie so eine schamanistische Verbindung zu treten. Also im Surrealismus ist es ja zum Teil noch angetäuscht. Ja, da ist hinter diesen Exzessen und diesen Experimenten dann doch irgendwo noch eine bürgerliche Existenz. Die gab es bei Beuys auch, aber Beuys ist noch weiter bereit, sich wirklich auch selbst und körperlich und menschlich in seiner Kunst einzusetzen. Und die Vorstellung ist, dass der Kojote sowas wie ein Geisttier, an den Indianern als Ureinwohnern von Amerika heiliges Tier ist. Und ihm ging es darum, mit diesem Kojoten in Verbindung zu treten. Letztendlich, ich vereinfache das etwas, um den Kojoten um Entschuldigung zu bitten, für all die Untaten, die die amerikanischen Pioniere den Indianern antaten. Also ein heilender, ein versöhnender, ein magischer, ein schamanischer Akt. Absolut exzentrisch, absolut schräg. Jeder sagt sich, wer braucht denn das? Aber Beuys ging es um sowas wie die soziale Plastik. Beuys war einer, der auch, sag mal, in der akademischen Wirklichkeit absolut angeeckt ist, weil er so in seinen letzten Tagen dann auch diese berühmte These formuliert hat, jeder Mensch ein Künstler. Und wer Künstler sein möchte, dem soll man das nicht verwehren, weil der hat mit Sicherheit eine ganz individuelle Ausdrucksmöglichkeit, die kein anderer realisieren kann. Beuys hat sich also an der Akademie auch gegen jegliche Aufnahmeverfahren verweigert. Alle Akademie-Aspiranten, die bei anderen Professoren gescheitert waren, konnten alle zu Beuys kommen. Er hat alle aufgenommen, er hatte riesengroße Klassen gehabt. Das war unter Johannes Rau damals in Nordrhein-Westfalen. Die Regierung hat ihm untersagt, so vorzugehen, aber Beuys hat es ignoriert, weil er einfach der Meinung war, das muss man alles ganz anders sehen. Und es geht darum, den Menschen letztendlich zu sich selber zu führen. Was wir hier sehen, ist eine schönende Fotografie von dieser berühmten Aktion 7000 Eichen. Denn Beuys hat ja auf der 7. Documenta 1982 unter dem Motto Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung 7000 Eichen gepflanzt, beziehungsweise das war eine Arbeit in Fortsetzung. Ich glaube, wir sind heute irgendwo zwischen der 5000. und 6000. Eiche dort in Kassel. Aber Beuys hat natürlich zu Lebzeiten auch schon viele gepflanzt. Wen wundert es, dass Beuys auch einer der ersten Grünen war? Das heißt, da geht Kunst auch in eine ganz andere Richtung. Sehr exzentrisch, aber letztendlich auch an gesellschaftlichen Weiterentwicklungsprozessen interessiert und damit auch unterwegs zu einem neuen Kunstbegriff. Damit gehört er auch in eine Bewegung, der die Dame links ja auch angehört. Wer kennt dieses Paar? Gibt es eine Idee, wer das sein könnte, bitte? Ja? Wie, bitte? Genau. Der eine war ja bei dieser Kapelle, diese englische Musikgruppe da. Und die Frau, um die es hier geht, mit der roten Rose, die hatte sich schon, bevor sie ihn kennengelernt hat, einen Namen gemacht mit Aktionen, die letztendlich auch in dieser Beuys'schen Begrifflichkeit unterwegs waren. Fluxus, eine Bewegung, die mit sogenannten Happenings auch gearbeitet hat, also wo sie als Zuschauer mit einbezogen wurden. Und da ging es letztendlich auch um Bewusstmachungsprozesse. Das, was wir hier sehen, ist genau in dieser Linie. Also letztendlich geht diese Idee von Yoko Ono aus, einfach mal eine Woche im Bett zu verbringen, die ganze Presse einzuladen, das Fernsehen und Friedensplakate aufzuhängen und dann bei den Interviews zu sagen, ja, es geht um den Frieden. Und natürlich auch die Popularität von dem Musiker da auszunutzen dafür. Da gibt es viele schöne, exzentrische Anekdoten. Er hat ja zum ersten Mal Bekanntschaft mit ihr gemacht. Wann war das? Ich glaube, 66, 67, als er in London in eine Galerie ging. Und weil er eben so ein bekannter Mann war, konnte er quasi vor der Eröffnung, durfte er da mal reinschnuppern. Und er lief dann so rum, keiner kümmerte sich um ihn und kam dann inmitten des Raums zu einer Leiter. Und er merkte, da oben an der Decke, da ist irgendwas. Und er kletterte dann so die Leiter hoch und oben auf der Leiter konnte er dann sehen, was da oben an der Decke hing. Und darauf stand einfach das Wort Yes. Und das ist eine Art von Kunst, die eher versucht, wie soll ich sagen, kleine Momente der Erleuchtung zu produzieren und dann einfach einen Moment lang aus dem Konzept gebracht ist und sich von gewohnten gedanklichen Bahnen verabschieden kann. Ein Schlagwort, was in manchen Lennon-Songs auch vorkommt, ist Bagism, also übersetzt Sackismus oder Tütismus, wenn Sie so wollen, also von Bag, der Sack. Und es gibt ja auch diese Konzerte, auch eine schöne exzentrische Anekdote, wo Leute wie Clapton und Lennon auf der Bühne stehen und irgendeinen Rock'n'Roll spielen. Und daneben steht eben dieser Sack, der oben zugebunden ist. Und in diesem Sack ist Yoko und fabriziert irgendwelche Kreisch- und Stöhngeräusche, wo alle sagen, um Gottes Willen, ja, das ist super peinlich. Und da geht es letztendlich auch darum, das ist die Absicht von Bagism, den Leuten vorzuführen, wie sie in vorgefertigten Denkbahnen und mit letztendlich gewohnheitsmäßigen Erwartungen an Dinge rangehen. Und im Sack zu sein, ist ein Sinnbild dafür, letztendlich aus Denkgewohnheiten nicht ausscheren zu können und die Wirklichkeit quasi wie aus dem Sack zu erleben. Niemand wünscht sich das und doch leben wir weitgehend so, würde ich mal sagen. Das ist Kunst und das ist ein Stück Exzentrizität und das hat mit Abbildlichkeit nichts zu tun. Im Zuge meiner Vortragsvorbereitung bin ich dann mehr oder weniger zufällig noch auf was ganz anderes gestoßen. Sie können sich anschließend dieses Buch hier anschauen. Da ist im Moment in Frankfurt in der Schirm eine Ausstellung über die sogenannte Kunst der Outsider. Und das sind jetzt wirklich nochmal weiter aus dem Zentrum gerückte Leute, nämlich einfach Wahnsinnige, die ganz erstaunliche Kunstwerke machen. Und diese Art von Kunst hat im 19. Jahrhundert und auch im Zuge der Hippie-Bewegung ein großes Interesse erfahren, weil letztendlich ging es auch um sowas wie: Lasst die Tradition hinter euch, lasst das Akademistische hinter euch, seid mal einfach, wie ihr im tiefsten Inneren wirklich seid, ohne Anpassung, ohne Ausbildung, sehr persönlich. Ein ganz wichtiger Begründer der Wahrnehmung dieser Kunst der Outsider, der Geisteskranken, ist der Psychiater Prinzhorn, der ab 1922 eine bis heute sehr, sehr umfassende und Sammlung ohne Gleichen angelegt hat mit Artefakten dieser Art von Kunst. Und Anfang des 19. Jahrhunderts war hier auch ein großes Interesse von Künstlern an dieser rohen, ungeschliffenen, exzentrischen Kunst, weil man nämlich einfach gesagt hat: Menschenskinder, das ist sowas wie die Urquelle der Kreativität. Das ist vielleicht näher an diesen Höhlenbildern in Lascaux als vieles, was heute akademisch gemacht wird. Es ist einfach aus dem Impuls raus, es ist vitalistisch, es ist lebendig, es hat eine große Kraft. Und Jean Dubuffet, der so der große Theoretiker war dieser Art von Kunst, 1901 bis 1985 hat er gelebt, hat formuliert: Wissen und Intelligenz sind schlaffe Schwimmgürtel im Vergleich zu den seherischen Gaben. Von Ideen nährt die Kunst sich nicht. Also das ist auch etwas, was sehr nahe an Beuys ist. So. Lass uns zu neuen Horizonten auftreten, lass uns den Kunstbegriff erweitern. Und das ist ein Bild von Jean Dubuffet, dem es eben auch darum geht, zu einer ganz ursprünglichen Art von Bildnerei zu finden, um eben auch mit dieser Kraft zu tun zu kriegen, die da dahinter steht. Wer sich mit Bildern von Kindern auch schon beschäftigt hat, also ich habe bei meinen eigenen Kindern empfunden, dass die so, ich sage jetzt mal, zwischen 3 und 10 sind die bildnerisch Genies, ja. Sie sind so frei in ihrer Ausdrucksform und in ihrer Ausdruckskraft. Und sie haben auch keine Angst vor gar nichts. Ja, sie machen zu allem ihren eigenen Entwurf und sind unglaublich erfrischend letztendlich, wenn man anschaut, wie solche Bilder entstehen und wie sie dann hinterher aussehen. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt es vor dieser Wahrnehmung von Kunst von Geisteskranken eine Faszination fürs Ursprüngliche. Das hier ist Rousseau, naive Malerei, würde man heute sagen. Henri Rousseau, großer Fan war Picasso. Picasso hat Rousseaus bis an sein Lebensende behalten. Also die Ausstellungen, die es später gab, die Picassos Bilder gezeigt haben, haben auch welche von Rousseau zutage gebracht. Henri Rousseau, im Hauptberuf Zöllner, hat von 1844 bis 1910 gelebt und war letztendlich sowas wie ein Hobbymaler. Und die ganzen Künstler von Paris, Montmartre, die haben ihn verehrt, weil sie sagt: Mensch, der hat Zugang zu sowas Ursprünglichem, zu sowas ganz Eigenem, und die Art, wie der da fantasiert und eigentlich völlig irreale Dinge auch auf die Leinwand bringt, das finden wir bewundernswert. Und dieses berühmte Bild von Picasso, die Demoiselle d'Avignon 1907, sind letztendlich auch der Aufbruch auf einer Suche zum Primitiven, zum Ursprünglichen. Sie wissen sicherlich, dass die Inspiration für diese merkwürdigen Gestalten ja aus afrikanischer Stammeskunst, iberischer Volkskunst, so ganz, ganz rohen, ursprünglichen Anstößen kommen. Da ging es auch darum, ja, zum Eigentlichen, zum Ursprünglichen der Bildnerei vorzustoßen. Und der Kubismus, der sich daraus entwickelte, hat ja dann solche Bilder zutage gebracht, die letztendlich sowas wie eine eigene Wirklichkeit schaffen wollten. Also auch Dinge zeigen, die hinter der Oberflächlichkeit des Sichtbaren sich abspielen. Die Outsider, und das ist jetzt so, sind jetzt so die letzten Meter des Vortrags, waren eben aus dieser Haltung interessant, dass man unterstellt hat, wie Artaud zum Beispiel, dass ein Geisteskranker auch ein Mensch sei, den die Gesellschaft nicht hören will und den sie daran hindert, unerträgliche Wahrheiten zu äußern. Das heißt, hier ging es auch um ein politisches Interesse. War so die Unterstellung, wenn wir denen zuhören und wenn wir darauf schauen, dann entdecken wir was eigentlich dem Menschsein bereichernde Impulse geben kann. Wie soll es anders sein, die 60er, 70er Jahre mit ihrer Faszination für Drogen, auch für neue spirituelle Wege, unter der Überschrift Bewusstseinserweiterung, haben sich extrem auch dafür interessiert, weil sie unterstellt haben, dass hier eine Grenzüberschreitung passiert. Ja, was Beuys vormacht, dieser schamanistische Ansatz, das ist letztendlich rein rassig auch 70er Jahre, da gibt es auch die entsprechende Literatur dazu, in Südamerika irgendwelche Pilze zu sich nehmen und dann Halluzinationen haben, mit der Absicht, die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit zu erfassen, zu sich selber zu kommen, zum eigentlichen Menschsein. In diesem Katalog hier, Weltenwandler betitelt, ist ein schönes Zitat zu finden. Im rationalistischen Zeitalter wird die Unvernunft, die nun nichts Heiliges mehr hat, erkläre ich gleich, durch die Vernunft diszipliniert. Der Wahnsinnige überschreitet die Grenze der bürgerlichen Ordnung. Das ist letztendlich in einem Satz zusammengefasst, was seit der Aufklärung passiert ist, wo man letztendlich dann im Umfeld der Französischen Revolution und danach den Menschen als Vernunftwesen gesehen hat und versucht hat, über vernünftig basierte Gedanken und über eine vernünftige Konstruktion der Wirklichkeit, die Wirklichkeit letztendlich auch in den Griff zu kriegen. Das hier ist die Gegenbewegung, die erstmal feststellt, Mensch, Wahnsinnige sind jetzt eigentlich nur noch Wahnsinnige, die werden in der Anstalt weggesperrt. Bei den Indianern galten die Verrückten ja als Heilige. Ja, denen wurde eine besondere Verehrung entgegengebracht, weil man von daher die Auffassung hatte, die sind in Verbindung mit irgendwelchen höheren Welten. Und in dieser Zeit kommt es mit einem politischen Unterton wieder. Die Hoffnung ist so die à la des Kaisers neue Kleider. Narren und Kinder sprechen die Wahrheit. Ja, welche Wahrheit da angesprochen ist, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall finden wir es unheimlich interessant. Und wenn man sich diese Bilder anguckt, wir sehen hier ein Bild von Adolf Wölfli, der 1864 bis 1930 gelebt hat und den Großteil seines Lebens in der Anstalt zugebracht hat. Das ist auch interessant. Wobei hier durchaus natürlich pathologische Züge sind. Ja, diese Art von Kunst ist ja auch psychiatrisch aufgearbeitet. Ich will hier nur vom sogenannten Horror Vacui sprechen. Wer mit Geistesgestörten Kunst gemacht hat, der weiß, dass sagen wir, zum zwanghaften Malen, was manchen aneignet, auch dazu gehört, dass einfach jeder Zipfel von diesem weißen Blatt bedeckt werden muss. Ja, das ist so wie so eine, auch wie eine Abwehrhaltung. Ja, da alles bedeckt, alles zugemacht und ganz klein und klitzeklein. So. Also solche Zwanghaftigkeiten sieht man hier. Aber wenn man sich so ein Bild zum Beispiel anschaut von Henry Darger, der 1892 bis 1973 gelebt hat, dann muss man auch einfach sagen, Mensch, das ist aber auch sehr, sehr schön und faszinierend und rätselhaft. Und dieser Darger, der eine unglaubliche Fülle von Material produziert hat, der hat im Prinzip, und da gehört dieses Bild rein, eine komplette Fantasiewelt entwickelt. Also so wie so eine Herr der Ringe-Trilogie auf wahnsinnig. Ja. Dieses Werk heißt In the Realms of the Unreal, also in den Reichen des Unwirklichen. Und da gibt es eine komplette Prosa-Erzählung, aber wir reden da von meterweise geschriebenem Material. Und dann diesen großen Illustrationen von den Wesen, um deren Befreiung es da geht und deren Abenteuer wir in diesen Werken verfolgen dürfen. So, that's it. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen und eine mögliche Diskussion. Danke.
Ja, wir danken Herrn Feil. Haben Sie Fragen an unseren Referenten?
Ja, es ist sehr exzentrisch.
Nein, wir haben uns darauf geeinigt, dass es bestenfalls ein Spleen ist, ich aber nicht zu exzentrisch
gemacht habe. Ah, okay. Fein beobachtet.
Jahrelang und.
Genau.
Okay. Also, möchten Sie die Chance nutzen? Wir haben ja einen Kunsthistoriker zu Gast, und wenn das so sehen, sind viele Studenten auch aus der Fakultät Architektur und Gestalten da. Wann ist ein Künstler nicht exzentrisch?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich würde jetzt erstmal sagen, die ganze triviale Seite von Kunst, also und Gebrauchskunst, ja, dekorative Kunst ist eher nicht exzentrisch. Aber auf der anderen Seite ist alles, was irgendwo innovativ wirkt und damit auch neue Formensprache ein Stück weit exzentrisch, wenn man diese Definition so simpel nimmt, wie ich die mache, dass in der Mitte das eigentlich das Bestehende sich befindet und die Bestätigung. Und je weiter ich vom Zentrum wegkomme, desto mehr Innovation und Andersartigkeit ist zu finden. Also deshalb ist jede Art von Weiterentwicklung ein Stück weit exzentrisch. Weil ich bin ja auch ein Anhänger von Exzentrizität. Also ich finde an Exzentrizität nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, ist für mich kreativ und innovativ.
Ist jeder Kreativer ein Exzentriker?
Ja.
Ja?
In gewissem Sinne ja. Würde ich so sagen, ja.
Ja?
Weil er etwas schöpft. Und etwas Neues entwickelt.
Welcher Mensch ist dann nicht exzentrisch?
Ja, in dem Sinne ist jeder ein bisschen exzentrisch. So ein Kind, was laufen lernt, ist exzentrisch.
Klar, entdeckt was Neues, ne?
Für sich, ja.
Ja, ja.
Genau. Aber jetzt gemessen an der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist dort die Exzentrizität natürlich nicht so hoch, weil letztendlich erwarte ich und möchte ich ja auch gern, dass das Kind laufen lernt. Also da wäre nicht laufen zu lernen, dann entschieden noch exzentrischer. Aber letztendlich habe ich dieses Thema als Vorwand genommen, um einfach ein bisschen was über Kunst zu erzählen.
Ertappt. Ich habe es mir schon gedacht.
Bitte. Ich habe jetzt den Anfang nicht verstanden.
Das Kunsthandwerk, ob das auch in Kunst da wäre in dem Sinne.
Ja, also da, wo es innovativ ist, würde ich sagen, hat es sein Maß an Exzentrizität. Wie gesagt, ich habe einen ganz zahmen Begriff von Exzentrizität. Also für mich muss exzentrisch nicht gleich schrill sein. Das ist einfach irgendwie die Weiterentwicklung dessen, was man kennt, zu etwas Neuem. Ich habe einen Freund, der macht Glasfenster, so Kirchenfenster und so. ja, der entwickelt mal eine neue Technik oder ein Künstler drängt ihn, irgendwas auszuprobieren, dann ist es ein Stück weit exzentrisch, in dem Sinn, wie ich es gebrauche. Aber natürlich ist, das hatte ich ja vorher auch schon erwähnt, ich sag mal, das, die Gebrauchskunst einfach von ihrer Nützlichkeit her weniger exzentrisch als sowas wie das weiße Quadrat auf weißem Grund, ja, wo Leute sagen, was ist denn das? Ja, das ist doch, steht da mal Kleine, was ist so, ja, also das ist noch exzentrischer für mich. Aber der Wert davon ist natürlich, dass mich das in eine ganz andere Denke reinbringt. Ja, was ist überhaupt darstellbar? Was will der überhaupt darstellen damit? Was hat der für Gedanken im Kopf? Und wer solche Gedankenspiele mag, der ist auch ein Kunstfan. Ja, Kunst ist ja auch insofern exzentrisch, als sie zwecklos sein darf. Sage ich jetzt. Aber da hinten haben wir eine Frage. War noch eine Meldung.
Also Auftragsarbeit ist in Ihren Augen nicht verbindbar mit Exzentrik.
Das kommt darauf an, wie weit mir mein Auftrag über freie Hand lässt. Mhm. Wenn jetzt irgendwie ein König kommt und sagt, mal mich und zwar so und so und so und ich mache das, dann ist er dann eher der Exzentrische, je nachdem, wie es aussieht.
Ja, ich. Ich denke jetzt gerade, was fällt mir für ein Beispiel ein? In der Tat liegt die Krux dort, wo Auftrag und Auftragserfüllung möglicherweise in einem Zwiespalt sind. Also Michelangelo hatte solche Situationen, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo die und andere Maler auch, wo die Auftraggeber einfach gesagt haben, was ist Blasphemie? Ja, um Gottes Willen, was setzt du mir hier vor? Das muss ganz anders sein. Also gerade bei diesen Renaissance-Künstlern, mittelalterlichen Auftragskünstlern, eigentlich muss man von Renaissance sprechen, weil in der Zeit floriert ja dieses Auftragskunst auch sehr stark. Da waren die Künstler sehr stark von den Vorstellungen ihrer Auftraggeber geleitet. Ja, und das waren Dinge, ein Skandal, die wir uns heute so kaum mehr vorstellen können. Also dass zum Beispiel Leute abbildlich erkenntlich sind in den Bildern, dann sind die vielleicht nackt oder machen irgendwas, wo jemand sagt, das ist ja aber anstößig oder so. Ja. Also da gab es dann schon gewisse Zwiespalte, würde ich sehen.
Vielleicht kommt es auf den Subtext an, ne?
Ja, genau.
Mitspielt. Also, wenn Heinrich als mächtiger Herrscher dargestellt wird, dann kann ihn das ja zuerst einmal schmeicheln, ja, und auch seinem Selbstbild entsprechen. Womöglich kann der Künstler aber, ich glaube, die Freiheiten damals waren ein klein bisschen beschränkter als da. Ich würde Heinrich auch sehr naturalistisch malen, wenn ich es könnte. Aber womöglich kann er dann doch irgendwas hineinpacken, was eben, ja, ein Hauch zu viel ist, ja? Ein Tick überzeichnet, ironisiert oder wie auch immer, dann wäre es zumindest der Versuch, beiden gerecht zu werden. Einerseits die Kohle kassieren, andererseits dem aber eine reinsemmeln. Ist wahrscheinlich zu der Zeit etwas schwieriger gewesen als heute.
Also ich wollte ursprünglich noch was reinnehmen und habe mir das dann aber gespart, weil ich dachte, da müsste ich mich dann auch nochmal extrem rein vertiefen, weil so richtig war mir das auch nicht, die Hintergründe nicht klar. Caravaggio, der nochmal 100 Jahre später ist etwa, also 1600 plus x, der hat öfter Schwierigkeiten gehabt, weil der eine sehr fotografisch gestochene Malweise hatte, die dann von den Auftraggebern zum Teil als Aufwertung von Gegenständen verstanden wurde, von denen sie der Meinung waren, ja, aber die sind nicht wert, in dieser Art und Weise dargestellt zu werden. Ja? Mord und Totschlag, irgendwelche Völlereien und so, die da eine Rolle gespielt haben. Und das ist ihm richtig nachgetragen worden. Und das hat auch dazu geführt, und das habe ich jetzt nicht anständig recherchiert, dass er da schnell mal fliehen musste und so, ja? Weil die Leute gesagt haben, Unverschämtheit, dieses Bild, wo ist der? Der muss gleich mal hier bestraft werden. Also sowas gab es schon auch.
Es gibt einen Film von Peter Greenaway über ein Gemälde von Vermeer, wo er mit geradezu detektivischen Mitteln nachweist, dass Vermeer nicht nur eine Bürgergruppe gemalt hat, so wie man das zuerst einmal sieht in dem Bild, sondern im Grunde mit dem Bild und wie er die Bürger zueinander positioniert, einen Kriminalfall dieser Zeit aufdeckt. Mhm. Also da ist ein Subtext, den man zuerst einmal überhaupt nicht sieht, aber wenn man dann mit solchen Mitteln wie Greenaway, der ja selber von der Malerei her kam oder kommt, an das Bild rantritt, das dekodiert, herausschält, was der Künstler da womöglich noch mehr zu sagen hatte als die reine Abbildlichkeit, dann kommt auf einmal was ganz, ganz anderes raus. Nun gut. Last call. Wir haben, glaube ich, ja, bitte?
Das ist auch nochmal ein riesen Feld, was man auch aufmachen könnte. Und davon hätte der Vortrag genauso handeln können. Von Provokation als Masche oder Provokation aus System sozusagen. Da gibt es ja auch eine riesen Dimension. Jetzt gerade infolge von diesen Happening-Ansätzen, da die Wiener Aktionisten zum Beispiel, die so mit Tiere schlachten und mit Blut um sich spritzen. Da geht es einfach auch darum, aber es ist letztendlich diese schamanistische Tradition, ja, so aufstörend zu wirken und mit Grundsubstanzen quasi umzugehen, um eben den ganzen, die ganzen Gefühle, die damit auch verbunden sind, ja, so Blut, ja, um damit eben auch zu arbeiten, um ja, aufzustören und wenn Sie so wollen, aus der Mitte zu verdrängen. Aber der Anspruch ist mehr als nur nicht langweilig zu sein. Letztendlich auch die Sprayer. Letztes Semester hat in einem Seminar jemand ein ganz interessantes Referat auch über die Graffiti-Kultur gehalten, wenn man das als Kultur bezeichnen will. Ist eine Kultur. Und welche ja, auch provokativen und antikünstlerischen Gehalte dahinter sind. Sicher, genau. Exzentrik ist anti-langweilig, aber ist letztendlich auch immer eine Auseinandersetzung mit einer bestimmten Tradition und damit innovativ und Dinge in einen neuen Zusammenhang setzend.
Ich glaube, dass Sie auf eine gewisse Spur eigentlich ganz gut hingewiesen haben. Der Innovationsgedanke ist sicherlich einer, aber wenn die Innovation sozusagen im Maschinengewehrtakt einschlagen, ja, dann ist irgendwann auch mal Schluss mit lustig und dann fragt man sich natürlich, was soll da noch kommen? Ich meine, abgesehen davon, dass immer irgendwas kam, auch wenn die Zyklen immer kürzer wurden, offenbar fällt den Menschen immer noch was ein, glaube ich, ist der Hinweis, den Sie gebracht haben, schon sehr interessant, kommt es auf den Gehalt an. Ist es die Äußerlichkeit, ja, die Pose oder ist es der Gehalt? Ist es das Denken, das dahinter steht? Ich würde auf Letzteres setzen. Ich glaube, exzentrisch können Sie heute kaum noch durch irgendeine Äußerlichkeit sein. Wie auch. Ja. Das wird alles umarmt, ja, und eingeschlossen. Ja, ich denke, dass an dem ersten Abend, wo haben wir in der Diskussion auch die Frage gehabt, wie könnte man denn heute exzentrisch sein? Da habe ich als Vorschlag gemacht, radikal denken. Damit meine ich nicht denken wie ein Radikalinski, ne? Sondern das Denken radikalisieren. Da ist vielleicht noch was zu holen. In Äußerlichkeiten, ich glaube, da sind wir mit vielem ziemlich durch. Da, irgendeine Schrillheit, sich auszudenken in der Hoffnung, dass damit noch zu punkten, weiß nicht. Das allein ist für mich schon langweilig. Ja? Nun gut. Ja, nochmals herzlichen Dank, Julian Feil. Wir haben, glaube ich, jetzt eine Pause, da nächster Montag Feiertag ist und in der Woche drauf in unserer Fakultät Exkursionen anstehen. Sehen wir uns erst wieder am 15.11., glaube ich. Helfen Sie mir, was steht dann auf dem Programm? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Hat jemand den schlauen Zettel dabei? Kann mich jemand sagen?
Ich kann es nicht sagen.
Bitte? Was kommt da? Ah, der Herr Fischer kommt und erzählt uns was über Naturwissenschaft und Exzentrik. Ich glaube, das wird sich lohnen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, schönen Abend. Dankeschön. Abend.